Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich hoffe, ihr habt unseren kleinen April-Scherz sehr genossen, den wir mit Leise war gestern gemacht haben. Nochmal ein großes Shoutout an Kai und Spätzen. Und ja, wenn dieser Podcast hier durch ist, dann hört gerne mal rein bei Leise war gestern, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich bin heute, wie immer, wie meistens, hier mit Marcel. Hallo Marcel.
Ja, hi Pia, ich grüße dich und Grüße gehen raus an Leise war gestern.
Und mit Jakob. Hallo Jakob.
Ja, guten Tag zusammen. Natürlich auch meinerseits Grüße.
Nachmacher.
Wir machen heute so einen kleinen, ja, ich sag mal, ein kleines Zwischenfazit des bisherigen Jahres. Wir haben es Trimesterrückblick genannt, denn das Wort, das man normalerweise für sowas benutzt, auf das reagiert Marcel ein bisschen allergisch. Deswegen haben wir gedacht, 3 Monate ist ein Trimester. Also sprechen wir über die ersten 3 Monate 2021 und das ist unser erster Trimesterrückblick für dieses Jahr.
Und kein Quartalsrückblick. Wenn man im Vertrieb arbeitet, dann sträuben sich einem die Nackenhaare. Das ist echt furchtbar.
Ich wollte extra dieses Wort vermeiden jetzt.
Quartal.
Das war jetzt auch das letzte Mal, dass wir über ein Quartal geredet haben. Jetzt sind wir hier beim Trimester angelangt. Das finde ich sehr, sehr schön.
Das heißt, wir machen schon mal so einen kleinen, ja, kann man das Kassensturz nennen, was im ersten Vierteljahr gelaufen ist, welche Alben wir gut fanden, welche Songs wir gut fanden, wer so unser Newcomer des Trimesters ist. Und worauf wir uns den Rest des Jahres noch so freuen, das machen wir dann auch im Vierteljahrestakt. Und der Witz ist, wir erzählen dann natürlich nicht im nächsten Trimester den aktuellen Stand, sondern was in den vorherigen 3 Monaten so uns begeistert hat. Denn sonst kann man ja schon erahnen, was bei unserem Jahresrückblick rauskommt. Das wäre ja ein bisschen langweilig. Also honorieren wir das, was so in diesen 3 Monaten eben passiert ist.
Genau.
Wir fangen an mit den Alben, würde ich sagen, ne?
Mhm, klingt gut.
Okay. Jakob, magst du anfangen mit deinen, ich weiß gar nicht, ob du Top 5 hast, aber mit,
nee.
Du hast noch nicht mal 5, okay. Mit deinen Top-Alben des ersten Vierteljahres.
Ja, es ist mir eine Ehre. Ich fange erstmal dann mit 2 Alben an, die bei mir ein bisschen, wie soll ich sagen, Sonderstatus haben. Darum habe ich die auch in meinen Shoutouts reingenommen. Warum nur Shoutouts? Es sind Alben, die ein bisschen an meinem musikalischen Geschmack vorbeigehen. Dennoch machen sie unglaublich viel Spaß. Aber ob ich sie später an meine Top-Alben des Jahres herankomme, weiß ich nicht. Aber meine Top-Alben, die ich hier habe, mein Platz 2 und 1, weiß ich ganz sicher, dass es meine Top-Alben des Jahres werden. So, darum ein kleiner Abriss, warum nur Shoutouts? Nichtsdestotrotz sind das ganz tolle Alben, die auch eine gewisse Ähnlichkeit haben. Und zwar handelt es sich bei beiden Alben um Female Fronted Rock, weitestem Sinne. Das eine ist ein bisschen Alternative Rockiger, das andere ist ein bisschen, ja, Crossover, Punkiger, Metaliger auch ein bisschen. Und zwar will ich euch leider nicht länger auf die Folter spannen. Es sind einmal die Pretty Reckless mit dem Album Death by Rock'n'Roll um die Frontfrau Taylor Momsen, die man ja auch kennen könnte aus der TV-Serie Gossip Girls und ist aber tatsächlich eine unglaublich starke Sängerin, die tolle Stimme hat, von wirklich ganz zart bis ganz, ja, verrucht und rockig und rau, hat die eine große Bandbreite und das sind unglaublich tolle Songs drauf. 12 Stück auf diesem Album, sehr langes Album, wobei ich auch sagen muss, dass nicht alle wirklich das Level halten können vom Death by Rock'n'Roll, dem Titeltrack und dem Opener oder 25, der auch irgendwie bei einem James-Bond-Film hätte gut die Titelmusik sein können. Aber trotzdem ist das ein tolles Album. Und mein Platz 3 ist die Band mit dem großartigen Namen Brunhilde. Wie ich jetzt weiß, geht dieser Name zurück auf den Film Django Unchained. Und es ist ein Album um die Frontfrau Caroline Loy. Das ist eine Band aus Süddeutschland. Und die haben ein Album mit 14 Songs, was wirklich eine große Anzahl ist. Aber das geht wirklich irre schnell vorbei. Darum auch to cut the long story short, obwohl es eine lange Story ist. Es sind sehr knappe, kurze Songs, 3 bis 4 Minuten. Und die haben jetzt die 7. Single veröffentlicht. Also das soll auch schon mal was heißen, ne? Von einem Album 7 Singles zu veröffentlichen. Also schon mal die Hälfte ist schon mal veröffentlicht. Und ich kann es verstehen. Es sind unglaublich coole Rock-Songs, Crossover-Songs. Es ist noch ein bisschen derber als Pretty Reckless, geht ein bisschen mehr in die Guano Apes-Richtung, dank der Frontfrau Caroline Loy. Aber auch hier große Bandbreite an ja ganz tollen Songs, tolle Rockhymnen. Hört euch das mal an. So, dann gehe ich mal richtig in die Materie rein. Also im Prinzip habe ich ja 2 Alben, die 3 Monate für mich ja hochhalten oder die so repräsentativ sind für mich, die ich halt wirklich im Nachhinein auch wirklich oft gehört habe. Und das ist einmal Soen mit Imperial. Da haben wir auch schon in der Soundcheck-Folge viel drüber gesprochen. Richtig toller, melancholischer Progressive Metal. Da kann man wirklich nicht viel falsch machen, wenn man irgendwie ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen auf Opeth steht, ein bisschen auf melancholische Klänge à la Katatonia. Aber es ist wirklich was ganz Eigenes, finde ich, und ist einfach ein ganz tolles Album, das auch wirklich tief geht mit ganz tollen Texten, aber trotzdem auch wirklich noch ein Metal-Album dabei ist. Das finde ich wirklich ganz toll. Und einem ganz tollen Sänger, dem Joel Ekelöf, der wirklich absoluter Charaktersänger ist. Ganz, ganz starkes Album. Darum mein Platz 2. Platz 1 ist ein Album, das weniger Gefühlsduselein heraufruft. Dabei geht es um Humanity's Last Breath, auch schon oft erwähnt von mir mit dem Album Felde, das kam im Februar raus und ist absolut brachialer, brutaler Deathcore mit Black-Metal-Einflüssen, mit Melodic-Death-Metal-Einflüssen, ist aber auch sehr progressiv, hat Gent-Einflüsse, ist wirklich, wie soll ich sagen, einerseits absolut zerstörerisch, absolut intelligent und vielfältig, aber auf der anderen Seite. Also es ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Album. Das finde ich auch ein bisschen das Genre auch neu denkt. Und darum ist das halt meine Platz 1 der letzten 3 Monate, weil das einfach ein Album ist, das in seiner Art irgendwie doch auch berührt, weil das wirklich einen sprachlos lässt teilweise und ja, wirklich ein besonderes Hörerlebnis liefert.
Ja, das kann ich unterschreiben. Wiederholen ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort für diese Folge, denn wenn ich mal so gucke, was ihr so in euren Listen stehen habt und was ich in meiner Liste stehen habe vor allem, dann ja, hat man wahrscheinlich das meiste, von dem wir heute sprechen werden, schon mal gehört, wenn man diesen Podcast verfolgt oder wenn man zumindest die Soundcheck-Folgen kennt. So auch bei den Top 5 von Marcel, denn das sind, glaube ich, ausnahmslos auch Soundcheck-Alben, ne?
Das sind tatsächlich nicht nur ausnahmslos Soundcheck-Alben, sondern auch 6 Stück an der Zahl. Ich konnte mich da sehr, sehr schlecht entscheiden. Ja, der 6. Platz, der geht nach Spanien. Und zwar die Jungs von Angelos Apatrida. Die haben mit ihrem selbstbetitelten Album ein sehr, sehr geiles Album veröffentlicht. Genauso wie ich ihn mag, so im Stile von Arise von Sepultura beispielsweise, aber Angelos Apatrida agieren trotzdem sehr, sehr eigenständig und das kommt auf ihrem neuen Album noch am deutlichsten rüber. Der 5. Platz, der geht nach Deutschland. Mit den Jungs haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht. Das Album heißt Metal in My Head. Ja, die haben halt nichts anderes als Metall im Kopf, die Jungs von Wizard. Auch, wie ich finde, ein Album, was in den letzten Wochen nochmals gewachsen ist, auch wenn vielleicht die Titelauswahl oder die Songtitel etwas stereotypisch sind. Allerdings von der Variation und vom Abwechslungsreichtum machen die Bocholter alles richtig. Das Album gefällt von vorn bis hinten. Und wenn ich so ein bisschen dann auf die restlichen 4 Plätze gucke, dann wird es sehr, sehr deftig. Und etwas untypisch für mich gibt es im weiteren Verlauf 2 Death-Metal-Alben. Auf Platz 4 ist nämlich Necroceros oder Necrokeros von Asphyx gekommen. Die Jungs, die haben Anfang des Jahres ein ziemlich geiles Stück Death-Metal veröffentlicht, was mir unheimlich gut gefallen hat, aber so auch, glaube ich, dem Rest der Redaktion, wurde natürlich dann auch dementsprechend Soundcheck-Sieger. Und auf Platz 3, da kamen nämlich die UK-Deather von Memoriam, die quasi Nachfolgeband von den Jungs von Bolt, Throw und Benediction mit To The End, was auch heute auf den 9. Platz eingestiegen ist.
Wollte ich gerade sagen, die haben noch eine Chartplatzierung gekriegt dafür, ja.
Genau, also ich glaube heute, wir nehmen ja am 31. März auf, wurde bekannt, dass sie auf den 9. Platz eingestiegen sind. Insofern herzlichen Glückwunsch in den UK und auch nach Reaper Entertainment. Und ja, Die anderen beiden Alben, die jetzt auf Platz 2 und Platz 1 gelandet sind, die sind auch nicht allzu lange her, nämlich We Only Die Once von Septagon. Ja, traditioneller Speed-Metal, Thrash-Metal mit sehr, sehr vielen Heavy-Metal-Anleihen. Da singt natürlich dann auch der Kopf von Atlantean Codex, der Sänger. Und ansonsten auch ein superbes Album. Und ja, ich hoffe, Jakob hat sich mal so ein bisschen oder hat sich mal Gedanken darüber gemacht, ob ihn das Artwork nicht auch so ein bisschen an Master of Puppets erinnert hat.
Ja, also ohne dein Zutun hätte ich das, glaube ich, nicht gemerkt, diese Referenz. Aber eine gewisse Ähnlichkeit, also von der Farbkombination alleine ist da, ne? Und auch von den vom Aufbau des Artworks.
Das Artwork bei meinem Erstplatzierten ist ein bisschen unspektakulär, leider Gottes, aber dafür die Musik unfassbar geil. Das ist genau dieser Typ von Thrash Metal, wie ich ihn sehr, sehr gerne mag. Und ich habe auch mit dem Freddy ein sehr schönes Interview geführt, was jetzt auch auf powermetal.de zu sehen ist. Die Rede ist von Necronomicon, The Final Chapter, unser Erstplatzierter vom März-Soundcheck. Superber Thrash Metal, sehr, sehr abwechslungsreich, geht voll auf die Glocke, coole Double Bass. Und ja, der Gesang ist auch wieder eine Wucht, auch ein sehr, sehr persönliches Album. The Final Chapter heißt Final Chapter, weil damit quasi ein altes Kapitel beendet, aber ein neues aufgemacht wird. Und insofern freuen wir uns oder freue ich mich zusammen mit Jakob auf weitere Necronomicon-Alben. Insofern, ja, waren das meine 6 Erstplatzierten, die mir so in diesem ersten Trimester sehr gut gefallen haben.
Und ein weiteres Mal beweist Marcel, dass er der Referenzredakteur von powermetal.de ist, weil er die Soundcheck-Siegeralben abfeiert.
Genau, wer mich kennt, der weiß, dass ich nur Noten würfel und mich eigentlich immer nur an den Soundcheck-Siegern orientiere, um somit ganz, ganz viel Zeit zu sparen. Ich keinen Bock habe, mir die ganze Musik anzuhören.
Jetzt ist es raus. Meine Top 5 sind tatsächlich auch die Alben, über die ich hier in unseren Soundcheck-Folgen schon gesprochen habe. Los geht's auf Platz 5 mit To Kill Achilles und Something to Remember Me By. Ich habe ja gesagt, harter Tobak, was so das Thema angeht. Und ja, man muss das Album ein bisschen öfter mal hören, um tatsächlich am Gesang, an den Vocals ein bisschen vorbeizukommen und die Instrumente wirken zu lassen. Kann aber nur noch mal wiederholen, das lohnt sich. Platz 4 ist Landmarks Lost in the Waves. Das ist dieses super kurze Album, da hätte jetzt dieser Titel von Brunhilde zugepasst. Weil ja, 30 Minuten mit, ich glaube, 10 Songs oder so. Ich müsste jetzt noch mal nachgucken, um das genau sagen zu können. Aber geht gut durch. Also für jeden Hörgeschmack ist tatsächlich was dabei, trotz der Kürze des Albums. Und es ist auch so ein bisschen besonders durch diese vielen Einflüsse, die da reinkommen. Ich empfehle einfach, da mal reinzuhören und sich da auch einen eigenen Eindruck von zu machen, bevor man jetzt irgendwie denkt, oh nee, Metalcore mag ich sowieso nicht. Denn ja, da sind auch sehr schöne Gitarren drauf und sehr gutes Schlagzeug. Platz 3, jetzt kommen wir zum Treppchen schon, ist von As Everything Unfolds, Within Each Lies the Other. Und ganz, ganz vermutlich, wahrscheinlich wird es mein Debütalbum des Jahres, denn ja, es ist tatsächlich ein Debütalbum und ich finde es sehr krass, dass es ein Debütalbum ist, denn ja, die Band klingt unfassbar eingespielt und aufeinander abgestimmt. Das ist wirklich genial, was die da machen. Ich werde später nochmal kurz auf diese Band zu sprechen kommen, aber ja, auch hier absolute Empfehlung, sich die mal zu geben. Platz 2, Dreamshade, A Pale Blue Dot. Die hätten tatsächlich gute Chancen gehabt, in sämtlichen anderen Quartalen und vielleicht auch in manchen Jahren auf meinen Platz 1 zu kommen, denn das Album ist großartig. Aber seien wir mal ehrlich, ihr wisst alle, was gleich doch kommt. Dennoch, The Pale Blue Dot ist natürlich ein großartiges Album. Kürzlich kam zu dem Song Safe Harbor noch ein Musikvideo und ja, der Song ist einfach ein sehr tolles Liebeslied an die Musik, weil eben dieser Safe Harbor für den Protagonisten in dem Song dieser sichere Hafen ist, zu dem man immer wieder zurückkehren kann. Und in dem Song geht es eben auch darum, oder er beschreibt, wie er nach einem Scheißtag nach Hause kommt, Tür zu, Kopfhörer auf und Musik. Und ich denke, das ist ein Gefühl, das wir alle sehr gut kennen und das ja das Leben so um einiges besser macht für viele von uns. Und dieses Gefühl wird in Safe Harbor eben sehr gut beschrieben. Ansonsten, ja, werden mich Tracks wie Impulse oder auch Shanghai Nights oder das großartige Elephant noch lange über das Jahr begleiten, denke ich. Ich bin mir ziemlich sicher. Und auch der eine oder andere Song könnte nochmal eine Überraschung sein im Laufe des Jahres.
Schöner Podcast auch.
Ja, schöne Podcast-Folge, stimmt. Ja. Wie gesagt, sie hätten echt super Chancen gehabt, wäre da nicht mein Platz 1. Und könnt ihr es noch hören? Oder die bessere Frage ist vielleicht, habt ihr das Album schon gehört? Denn wenn nicht, verpasst ihr wirklich was. Es ist natürlich von NSOK das Album Aurora. Meine Prognose war sehr richtig. Nach dem wunderbaren Under Your Tattoos, zu dem übrigens ein Live-Video rausgekommen ist. Die Band hat nämlich ein Livestreaming-Konzert gespielt und da haben sie diesen oder die Performance zu dem Song rausgenommen und nochmal extra als Video bei YouTube veröffentlicht. Den Rest wird man nicht zu sehen bekommen, wenn man nicht sich ein Ticket geholt hat. Danach kam The Blame Game, den ich großartig fand, Terminal Velocity, Friend or Enemy, I Saw What He Did und ja, wir haben noch nicht mal über die Single-Auskopplung aus 2020 gesprochen, die da auch noch mit drauf sind. Und dazu kommt noch, ich habe gerade wieder eine Lead-Gitarrenphase, das heißt, ich kann das ganze Album jetzt nochmal hören und ganz viel Neues entdecken, weil jetzt mein Hörfokus, der liegt immer auf was anderem, jetzt gerade auf der Lead-Gitarre. Und die ist bei NSOK mehr im Hintergrund, weil diese Band so vocal-lastig ist und deswegen genieße ich das ganze Album jetzt einfach nochmal von vorne. Und deswegen mein unangefochtener Platz 1 des ersten Quartals. Ein bisschen anders sieht das tatsächlich bei den Songs aus. Ich habe mich da an Songs orientiert, die auch tatsächlich im ersten Trimester veröffentlicht wurden und nicht vorher schon mal als Single-Auskopplung da war. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Ich weiß es nicht, ob ihr das auch so gemacht habt. Ich gebe mal rüber an Jakob. Was sind denn so deine Top-Songs des ersten Trimesters?
Ich habe mir Mühe gegeben, extra Songs zu wählen, die nicht auf den Alben sind, die ich bisher genannt habe. Allerdings handelt es sich dabei um Songs, die bisher nur einzeln veröffentlicht wurden und die Alben entweder noch kommen oder noch das Album erst für irgendwann im Jahr angekündigt wurde. So, ich fange mit dem dritten Platz an von 3 Plätzen. Und zwar ist das einmal tatsächlich eine Band, die ich lange nicht mehr auf dem Radar hatte. Und auf einmal wurde mir dieses Video dank eines tollen Algorithmus vorgeschlagen. Und zwar handelt es sich um Born of Osiris mit dem Song White Nile. Mega geiler Song. Wer die Band kennt, wird diesen Song lieben. Richtig geiler, Progressive Deathcore, kann man auch sagen. Mit einem ganz speziellen Sound, den halt nur diese Band wirklich fährt, kann man sagen. Also mit diesen ganzen orientalischen Solo-Licks und dem Gesang und diesmal sogar neuerdings mit 2 Gitarristen, das ist jetzt neu in der Band. Genau, also ganz cooler Song und Album soll kommen im Jahr, wurde gesagt. Und das ist halt der erste Vorgeschmack davon. Schmeckt mir schon sehr gut. So, dann Platz 2 ist wahrscheinlich wenig überraschend. Und zwar ist das die erste Single vom neuen Gojira-Album, das noch kommt. Im 30.04. wird das veröffentlicht. Born for One Thing. Das hat bei mir natürlich totale Euphorie losgelöst, dieser Song.
Nicht nur bei dir.
Danke. Ja, weil der wirklich so ein bisschen wieder in die, wie soll ich sagen, Gojira-Vor-Magma-Phase führt. Und ja, einfach ganz großartiger Song ist, den wirklich nur diese Band so schreiben kann, da bin ich mir ganz sicher. Das ist ein absoluter Gojira-Song. Ganz geiles Stück. Ob das Album auch auf diesem Niveau so überzeugt, da sprechen wir an anderer Stelle drüber. Aber auf jeden Fall ist das ein ganz, ganz toller Song. Geiles Video auch. Es war wirklich eine phänomenale Rückkehr dieser Band. So, und auf Platz 1, das ist ein bisschen auch eine Herzensangelegenheit. Und zwar geht's da um das Liquid Tension Experiment mit dem Song The Passage of Time. Dieses Album sollte eigentlich schon draußen sein. Am 16. März wurde es eigentlich angekündigt, wurde aber verlegt auf den 16. April. Und ist eine instrumentale Progressive Rock Metal Supergroup. Ich denke mal, die meisten wissen das auch. Und zwar ist dabei der John Petrucci, Gitarrist von Dream Theater, John Rudess, Keyboarder von Dream Theater, Mike Portnoy, ehemaliger Schlagzeuger von Dream Theater.
Ist das möglicherweise eine Dream Theater Revival Band?
Mittlerweile sagen tatsächlich viele, das hört sich mehr nach Dream Theater an, als alles, was Dream Theater in den letzten Jahren gemacht hat. Seitdem Mike Portnoy nämlich nicht mehr dabei ist, der hat jetzt, hat er andere Projekte am Start, ne? Transatlantic ist eins, Sons of Apollo, Winery Dogs, der ist unglaublich aktiv, der Junge. Nicht zu vergessen ist auch noch Tony Levin dabei, Bassist von King Crimson und Peter Gabriel. Kommt halt wirklich nicht aus der Metal-Ecke, ist schon 74 Jahre alt und was der da aber abliefert immer noch, ist phänomenal und es ist das erste Album nach 22 Jahren. Die ersten beiden Liquid Tension Experiment-Alben wurden relativ schnell nacheinander veröffentlicht, 98 und 99 war es, glaube ich. Und dieses Jahr war gar nichts. Und das war wirklich eine der meistgefragten Reunions, sagen alle Mitglieder und kann ich mir auch wirklich gut vorstellen. Ist wirklich ein ganz, ganz toller Song. Ja, The Passage of Time, auch die haben mittlerweile auch schon zwei andere Songs veröffentlicht, aber der, finde ich, ist halt wirklich wieder, geht in die Richtung, wie man sie halt kennt. Man kann halt unterm Strich sagen, Dream Theater ohne Gesang. Das freut viele, die den Gesang nicht so mögen. Aber es ist auch schon ein bisschen anders, wie gesagt, ne, weil auch Tony Levin dabei ist und es ist wirklich so Prog Rock, Metal, Fusion, also hat viele Einflüsse. Und da freue ich mich sehr, sehr auf das Album, das dann hoffentlich auch dann rauskommt im April.
Mhm. Gojira, habe ich auch auf meiner Liste. Marcel, du auch?
Nein, tatsächlich nicht. Schande über mein Haupt, ich weiß. Mhm. Allerdings sind meine Top 5 mit anderen Songs besetzt, von denen 4 auch bisher noch nicht auf meinen Alben waren. Fangen wir mit meinem 5. Platz an, nämlich die Jungs von Korpiklaani. Die haben jetzt Anfang Februar mit Yilhe ihr neues Album veröffentlicht und direkt der 2. Song Niemi ist einer der mit Abstand schnellsten und düstersten Tracks, die ich jemals von Korpiklaani gehört habe, wo sie sich mal so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt haben und einen Song kreiert haben über die Morde rund um den Bodomsee. Und in dem Sinne ein sehr, ja, wie schon gesagt, aggressives Stück für Korpiklaani-Verhältnisse, gefällt mir sehr gut und ja, ist auch, wie ich finde, auch bei einer sehr, sehr guten Platzierung auf dem Album, nämlich auf dem 2. Platz eben gelandet. Den 4. Platz in meiner Liste nehmen die Punkrocker von NoFX ein, nämlich mit dem Song I Love You More Than I Hate Me. Auch sehr philosophisch, wie ich finde. Der Song ist zwar nicht so recht stellvertretend für das eher, wie soll ich sagen, melancholische Album oder ja doch ein bisschen düstere und ernstere Album, für das wir NoFX eher weniger kennen. Allerdings I Love You More Than I Hate Me geht wieder mehr in diese Skatepunk-Richtung, womit wir dann NoFX auch kennengelernt haben damals und womit wir dann auch nächtelang über Tony Hawk's Skateboarding saßen. Zwar damals nicht auf dem Tony Hawk Soundtrack, aber zumindest auf meinem Jahressoundtrack wird To Mean To Die sein von Accept. Das gleichnamige Album kam auch Anfang des Jahres heraus und stellvertretend dazu dann eben auch der, wie ich finde, sehr, sehr starke Titeltrack, der auch in künftigen, bald hoffentlich künftigen Live-Shows auch seinen festen Platz haben wird. Der 2. Platz, ja, das ist ein Song von einer Band, die wir oder die ich heute schon genannt habe, nämlich Necronomicon mit Me Against You, auch stellvertretend für dieses unheimlich bockstarke Album. Ich finde eine sehr, sehr gelungene Nummer, auch eine aggressive Nummer, die sehr, sehr gut ins Ohr geht, einen sehr coolen Refrain hat und durch die Bank weg sehr, sehr viel Bock macht. Auf Platz 1 ist allerdings ein Ohrwurm seinesgleichen gekommen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mich damals für den Umzug vorbereitet, habe halt Kisten gepackt, freitagsabends, was man so freitagsabends halt im Lockdown macht. Und habe mir dann Gods of War, den Song von Dragony, angehört, von ihrem neuen Album. Und dann habe ich mir ihn nochmal angehört und nochmal angehört. Und im Endeffekt habe ich ihn mir dann von 19 bis 23 Uhr durchweg angehört, auf Repeat. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sowas gemacht habe. Ich glaube wirklich so mit Soilwork oder so. Aber das ist so ein unfassbar unverschämter, also positiv unverschämter Ohrwurm, weil der mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf ging. Und der Refrain, der macht Bock. Der Song, der geht überwiegend ein bisschen schneller zur Sache. Ja, und dann damit haben sich Dragony wirklich ein klitzekleines Denkmal gesetzt. Und stellvertretend dazu dann eben der Song Gods of War. Großartig. Ich glaube, das wird Jakob eher nicht gefallen. Aber ich denke auch sehr, sehr gerne an unsere Podcast-Folge zurück, die wir mit dem Bassisten geführt haben. Insofern, schöne Erinnerung.
Das war wirklich eine sehr interessante Folge. Das stimmt. Und ja, dieser Tony Hawk Sound Track ist legendär. Also, ne, bei jeder Party kann man den bringen und alle sagen, yeah, geil.
Ja, absolut. Insbesondere aufgrund dieser sehr geilen Mixtur aus Heavy Metal, Crossover und Hip-Hop. Der hat so gut gepasst. Das war grandios. Super.
Das ist auch irgendwie so ein Stück Zeitgeschichte, die da zusammengefasst ist. Musikalische Zeitgeschichte in einem Soundtrack.
Ich muss dazu sagen, ich habe damals meinen 30. Geburtstag in meiner Stammkneipe gefeiert. Ich durfte mir natürlich dann auch eine Trackliste aussuchen. Ich habe wirklich einfach nur den Soundtrack von Tony Hawk 1 bis 3 genommen, laufen lassen und Spaß abgehabt. Mhm. Auch ohne Berliner Luft. 2 ist der Beste.
Ja. 52 ist er gut mittlerweile.
Der Tony.
Krass. Der skatet aber auch noch, ne?
Macht er noch, ja. Ich glaube. Ja, der ist immer noch aktiv, ne?
Vielleicht kriegen wir den mal für eine Folge, wo wir über Musik reden.
Okay, mache ich noch fertig mit meinen Top-Songs. Ich habe auf dem 5. Platz auch Gojira, Born for One Thing. Nicht auf dem 3., aber bei mir auf dem 5. Denn das war eine schöne Überraschung, als Gojira dann so aus dem Nichts kamen mit, hey, wir bringen ein neues Album raus und hier habt ihr noch einen Song. Mhm. Ja, läuft, würde ich sagen. Auch da dürft ihr gespannt sein, da kommt noch ein bisschen was von uns. Deswegen werde ich jetzt auch nicht allzu viel darüber sprechen. Aber der Song bringt so den Vibe von alten Gojira zurück und hat mich so ein bisschen auch an Terra Incognita erinnert. Aber auch mit so jüngeren Einflüssen, wie man sie von Magma kennt und auch von dem anderen Song, den man von dem Album schon kennt, nämlich Another World. Auch mein Platz 4 habe ich eben schon kurz angeschnitten. Das ist von NSOK Under Your Tattoos, weil der Song von denen, die bis dato noch nicht veröffentlicht waren, wirklich der ist, der mir direkt aufgefallen ist und im Kopf geblieben ist. Und ja, die Band hat den Song entsprechend honoriert, indem sie ihn zum Album-Release dann auch nochmal als Single mit ausgekoppelt haben sozusagen. Platz 3 ist Dreamshade mit Elephant, denn der Song macht einfach nur richtig, richtig Spaß. Auch wenn das Thema eher traurig ist, um das es da geht, wer unsere Podcast-Folge gehört hat, wird das wissen. Aber die Instrumentierung ist Hammer und unglaublich positiv. Und ich kann kaum erwarten, die Band mit diesem Song einfach mal live zu sehen, denn das wird richtig Spaß machen. Platz 2 ist eine Band, über die ich noch nicht gesprochen habe, aber später nochmal sprechen werde. Das ist Ghost Iris mit dem Song Desert Dread. Und das ist ein Song, den sie mit Mark Hunter von Chimera gemacht haben. Und Mark Hunter macht die Clean Vocals. Auf Paper Tiger, dem Song, den Ghost Iris vorher veröffentlicht haben, gibt's keine Clean Vocals. Und so, wie diese Vocals hier platziert sind und wenn man auch nicht unbedingt damit rechnet, dass da welche kommen, knallen sie richtig, richtig krass rein. Und ja, ich möchte kurz noch was zum Inhalt sagen, weil der Song auch losgeht mit Grant Them Blissful Abortion. Das kann man grob übersetzen mit Gewähre ihnen eine glückselige Abtreibung. Das klingt erstmal schon mal schräg. Und später geht's weiter mit The Choice is Yours, also du hast die Wahl, was eben auch diese Pro-Choice-Bewegung anspricht. Und ja, das hat mich neugierig gemacht. Und ich wollte wissen, okay, worum geht's in diesem Song eigentlich oder worum geht es der Band mit diesem Song? Und ich bin dann unter dem YouTube-Video auf einen Kommentar der Band gestoßen, wo die sagen, dass manche Menschen nicht dazu gemacht sind, Eltern zu werden. Und die sollten das dann auch lieber sein lassen, beziehungsweise sollte man sie nicht dazu zwingen. Und ja, zumindest letzterem kann ich zustimmen. Gerade auch wenn eine Person ungewollt schwanger ist, sollte die nicht dazu gezwungen werden, das Kind auch zu bekommen. Und wer Abtreibung jetzt furchtbar findet, ich finde sie auch nicht toll. Ich kann dazu nur sagen, wir müssen allerdings was gegen die Ursachen von Abtreibung tun und nicht gegen die Abtreibung an sich. Denn es ist gut, dass es die Möglichkeit gibt. Und die Ursachen sind mangelnde Aufklärung und Vergewaltigung. Und ja, der Ansatz sollte sein, diese beiden Dinge zu verhindern, etwas dagegen zu tun, so dass keine Abtreibungen mehr notwendig sind. Denn das Verbieten von Abtreibungen führt nicht dazu, dass sie nicht mehr durchgeführt werden. Deswegen finde ich es ein gutes Thema, das Ghost Iris hier auch angesprochen haben. Und ja, kann das in dem Sinne unterstreichen, dass eben Pro-Choice ein sehr gutes Thema ist oder ja, eine Meinung, der ich nicht widersprechen möchte. Mein Platz 1 ist von As Everything Unfolds der Song Wallow. Über den habe ich auch schon mal gesprochen. Und ich kann nur wiederholen, der Song hat mich vom ersten Moment an weggepustet und der tut es immer wieder, wenn ich den höre. In den ersten 15 Sekunden keift die Sängerin Charlie Rolfe so krass. Der Song hat einen richtig guten Drive, tolle Melodien und ein schönes Tempo. Und plötzlich kommt dann alles zum Stillstand. Das wird total balladesk und Charlie Rolfe singt die sanftesten Vocals überhaupt. Und diese Mischung ist heftig. Und ja, deswegen ist dieser Song, der auch schon ziemlich früh veröffentlicht wurde, ich glaube irgendwie am 7. Januar, von dann bis jetzt der Song, den ich immer wieder auflegen kann und der mich immer wieder aufs Neue überrascht und deswegen mein unangefochtener Platz 1 des ersten Trimesters ist.
Spannend.
Klingt sehr, sehr spannend, ja. Mhm.
Womit machen wir weiter? Machen wir weiter mit Albumcover?
Sehr, sehr gerne. Mal ein bisschen optisches. Das
wird... Ein bisschen optisches, genau. Ja, Marcel, was hast du?
Mein Artwork des Trimesters stammt von einer Band, die wir heute noch gar nicht genannt haben, die auch musikalisch ganz, ganz knapp an meinen Top 6 vorbeigeschlittert ist. Und zwar ist diese Band Evergrey mit dem Album Escape of the Phoenix. Und ja, wer das Album schon sein eigen nennen kann, hoffe ich natürlich, dass er es dann entsprechend auf Vinyl hat, weil es in sich ein sehr, sehr schönes Artwork ist. Es ist... Ich kann noch nicht mal sagen, ob es wirklich düster oder hell geworden ist. Wir haben einen diabolischen Phönix in der Mitte, der vor einem Sonnenuntergang quasi zu uns fliegt. Und es ist wirklich schwer zu beschreiben. Allerdings fasziniert es mich auch jetzt noch, wenn ich wirklich auch Wochen später noch darauf zurückblicke. Und allein für dieses wirklich sehr, sehr superbe und ich finde das schönste Artwork, was Evergrey jemals rausgebracht hat, hat die Band eigentlich einen extra Punkt verdient. Wie sieht es denn bei euch aus? Pia, was ist denn dein Artwork des Trimesters?
Ich habe schon sehr viel über dieses Album gesprochen am heutigen Tage. Es ist auch wieder Aurora von NSOK und dieses Cover ist wirklich genial, denn es ist eine Mischung aus einem Ölgemälde und, wenn ich das nochmal richtig zusammenkriege, ich glaube einer Fotografie. Ich habe leider keine schriftliche Info mehr dazu gefunden. Sie haben das irgendwann mal erzählt in einem Stream oder so ähnlich. Auf jeden Fall sieht man die Nordlichter über einer zerstörten Welt und auf dieser Welt ist ein Astronaut zu sehen von hinten. Und ja, es ist wirklich wunderschön gemacht. Ich habe auch überlegt zwischendurch, welches Cover-Artwork das für mich noch übertrifft. Und ein Kandidat wäre dafür die Cold Lake War von We Came as Romans. Aber auch da bin ich nicht mal sicher, weil die so komplett unterschiedlich sind. Also ich müsste wirklich suchen. Das heißt, dass dieses Artwork auch schon mal in meinen Top 5 All-Time-Album-Covern landen dürfte. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da noch irgendwie was Besseres kommt. Ich finde auch sehr genial, wie das Bandlogo da eingearbeitet ist in die Nordlichter. Insofern großartig.
Ja, so manche Artworks, die wurden echt dahin gerotzt. Und da bei anderen haben sich die Künstler wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben und auch passend dann eben zum Album das Artwork erschaffen lassen. Großartig, echt gut schön.
Und ich finde es auch schön, wenn das Artwork irgendwie einen Bezug zu der Musik hat oder zu einem Song. Und hier ist der Referenzsong, wie man dann auch im Video sieht, Bonfire of the Millennials, wo dann eben ja in dem Video auch ein Astronaut auf eine zerstörte Welt zurückkommt. Aber das, was Jakob als sein Cover-Artwork benennt, finde ich auch ziemlich cool. Also es ist weit davon entfernt, wunderschön zu sein.
Nee, aber es passt ja
aber
auch.
Aber es ist auf seine eigene Art und Weise gelungen.
Ja, also über die Band habe ich auch schon ähnlich oft gesprochen und auch schon heute. Es ist auch
Humanity. Kann mir bitte jemand zählen, wie oft Jakob Humanity's Last Breath sagt?
Und ja, genau, bitte.
Also heute glaube ich nur dreimal.
Ja, heute kann sein. Ja. Das Album Fail, der hat auch ein wunderbares Cover-Artwork mit einem Original-Gemälde von Marius Lewandowski. Das Gemälde heißt Annihilation, also passt auch zu Humanity's Last Breath sehr gut. Tja, was sieht man da? Das ist irgendwie schwer zu sagen, was man da sieht.
Ein monumentales Gebäude, würde ich sagen.
Ja, ist es ein Gebäude oder ich finde, es ist eher fast wie so eine, ja, wie so ein Ausschnitt, wie so ein großer Block einer anderen Welt in der anderen Welt. So eine, verstehst du? Also für mich sieht das fast so aus, als ob du so eine andere Welt reinguckst, wo gerade so Reiter herausreiten. Aber es ist wirklich schwer zu begreifen. Auf jeden Fall ist es sehr düster und sehr geheimnisvoll, sehr mystisch. Passt auf jeden Fall super zu der Musik, die auch wirklich ja ein bisschen beängstigend sein kann. Dazu muss ich aber sagen, es ist wirklich das Gesamtartwork von diesem Album. Also das ist so toll gemacht, finde ich, nicht nur das Cover. Auch das Booklet ist wunderschön gestaltet. Das hat nämlich für jeden Song Siegel. Also das heißt, jeder Song wird in einem weiteren Artwork nochmal wiedergegeben in dem Booklet. Das ist ganz cool. Also zum Beispiel der erste Song ist Dödstanz, das heißt, ne, Totentanz. Und da sieht man halt zum Beispiel zwei Skelette miteinander tanzen. Das ist relativ platt noch, aber es gibt noch andere, die wirklich, ja, die ganze Stimmung nochmal auch ein bisschen einfangen. Und das macht wirklich Spaß, die Texte zu lesen, sich das anzugucken. Das ist echt ein cooles Rundum-Erlebnis.
So ein bisschen auf Spurensuche gehen ist immer geil, ne?
Genau.
Das gibt's auch, das ist jetzt nicht aufs Artwork oder Booklet bezogen, aber auf dem Sleepless-Album von Adept, das haben die 2016 rausgebracht, da verweist fast jeder Song auf einen anderen Song auf dem Album. Also da kann man auch echt gucken, okay, auf welche Textpassage gehört jetzt eigentlich zu, oder würde zu einem anderen Song noch dazu passen. Das ist schon echt cool, wenn man das sowas hat. Oder Nightwish hatten auch mal, ich glaube im Song Nemo heißt es, My flower withered between the pages 2 and 3, also meine Blume verwelkte zwischen den Seiten 2 und 3. Und wenn man dann von dem Century Child das Booklet nimmt und Seite 2 und 3 aufschlägt, ist dann eine verwelkte, ne? Nicht verwelkende, verwelkte Blume zu sehen.
Das ist auch schön.
Ja, ja, das ist cool. Hat sich für mir einen Gedanken gemacht.
Das sind so Easter Eggs, die echt Laune machen.
Ja, oh ja, da können wir auch eine extra Podcast-Folge drüber machen. Da fangen wir auch gleich noch einen Haufen Alben an.
Ja, wäre mal eine Idee. Wir hatten jetzt hier noch Kategorie Live-Show, Stream-Video. Da ich die Einzige bin, die sich einen Livestream angeguckt hat, würde ich das jetzt einfach mal überspringen.
Aber man kann dazu einen Bericht auf powermetal.de lesen.
Ja, richtig, danke. ja, Enttäuschung. Ich hatte bisher keine.
Ditto. War alles gut. Was
soll das? Nee, muss ich auch sagen. Richtig enttäuscht wurde ich nicht. Nö.
Langweilig. Ja, dann machen wir weiter mit dem Ausblick. Oder habe ich irgendwas übersehen?
Der Newcomer?
Stimmt. Machen wir weiter mit dem Newcomer. Das ist bei mir Ghost Iris natürlich. Ich hoffe, dass man sie noch als Newcomer bezeichnen kann. Mir waren sie vorher zumindest ziemlich unbekannt. Ich glaube, es ist das zweite Album, das jetzt kommt. Bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, ja, bin ich damit auch schon fast beim Ausblick, denn im Mai kommt das Album Comatose und ich bin richtig, richtig gespannt auf dieses Album, weil bisher alle 3 Songs, die veröffentlicht wurden, mir unglaublich gut gefallen haben und so ein paar Songtitel auch drauf sind, die neugierig machen. Insofern, ja, Ghost Iris, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Ich finde sie großartig. Marcel.
Ja, ich freue mich sehr, diese Band mal ein bisschen zu supporten. Wir haben vorhin lustigerweise über Tony Hawk gesprochen. Und der Tony, der fährt ja ganz gern Skateboard. Aber der Tony ist nicht der Einzige, der Skateboard fährt, sondern es gibt noch einen Dude namens Donovan Dresty. Und Donovan Dresty fährt nicht nur gern Skateboard, sondern hat auch eine Heavy-Metal-Band.
Ich dachte jetzt, sein Onkel hat eine Cousine und die...
Und dessen dritten Grades. Und seine Band heißt Dark Heavens. Und Dark Heavens hat am 22. Januar über Seven Heart das Album Nuclear Eagle veröffentlicht. Und stilistisch geht's, wie gesagt, so ein bisschen, also stark in den Heavy-Metal-Bereich, allerdings auch mit ein paar Pop-Punk, mit leicht rotziger und leicht funkiger Attitüde, aber auch ein paar dezenten Rap-Elementen. Und generell ist das eigentlich ein Album, was super geil auf so einen typischen Tony Hawk Soundtrack passen würde. Die Songs, die gehen ziemlich gut ins Ohr, die sind echt gut produziert. Also mir hat das Album, mir hat Nuclear Eagle von der ersten Sekunde an großen Spaß gemacht. Und hoffe natürlich dann dementsprechend, dass ich von Donovan Dresty und Dark Heavens noch auch einiges in Zukunft hören werde. Man darf gespannt sein.
Jakob, hast du auch einen Newcomer?
Ja, also mir ist aufgefallen, dass ja die Band Brunhilde tatsächlich das Debütalbum veröffentlicht hat jetzt. Also im Prinzip müsste ich und könnte ich diese Band nennen und tue ich jetzt einfach mal.
Ja, cool. Ja. Willst du gleich weitermachen mit deinem Ausblick auf den Rest des Jahres?
Das kann ich sehr gerne machen. Ja, also das zweite Quartal, ich habe das böse Q-Wort gesagt, mal verzeih mir.
Cut.
Fängt schon mal sehr stark an. Also im April, vor allem am 16.04. werden gleich 3 Alben veröffentlicht, die ich allesamt wirklich spannend finde. Und zwar ist das einmal, wie gesagt, das Liquid Tension Experiment mit dem 3. Album. Das habe ich ja schon vorhin die Laudatio gehalten. Dann Kinnas, das neue Album von The Offspring. Let the Bad Times Roll.
Großartig.
Ja, freue mich tierisch, dass die was Neues gemacht haben. Das Album ist ein bisschen gemischt, finde ich. Ich finde, es ist eher eine Werkschau über die letzten 9 Jahre, weil da wirklich teilweise auch Songs drauf sind, die man schon kennt, sei es live oder auch schon als Singles. Es sind aber auch ganz neue Songs drauf, aber es ist weniger so eine Momentaufnahme, hey, so klingen wir jetzt, sondern es ist wirklich eine Zusammenfassung der letzten 9 Jahre, finde ich eigentlich. Und man liest jetzt auch in Interviews, die wollten das eigentlich schon viel früher veröffentlichen, aber dann kam dann viel dazwischen. Unter anderem ist ja auch der Bassist, der ja auch Gründungsmitglied war, der ist ausgestiegen und Dexter, der Sänger, hat seinen Doktortitel gemacht. Also ist viel passiert bei der Band.
Dexter.
Genau. Aber trotzdem, ich sag mal, jedem Offspring-Fan wird das Album gefallen. Also ich, für mich ist es jetzt nicht so mein Herzensalbum der Band. Es wird jetzt nicht irgendwie das neue Americana oder das neue Smash. Aber es ist trotzdem ein tolles Spätalbum dieser Band. Hat wirklich ein paar richtig coole Songs drauf. Und ich denke mal, da wird jeder Fan echt Spaß mit haben. Dann kommen wir zu einem Album, das Herr Rapp, glaube ich, auch noch nennt. Und zwar ist es von Cannibal Corpse, das neue Album. Das ist einfach ein Cannibal Corpse. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Cannibal Corpse ist Cannibal Corpse ist Cannibal Corpse. Ich sag gerne, es ist ein bisschen die Iron Maiden des Death Metal. Insofern, weil sie ihren Sound über die Jahre so minimal verändern, aber trotzdem immer noch genug, dass jedes Album ein bisschen für sich steht. Dass man wirklich sagen kann, okay, es ist wirklich jetzt nicht ein Abklatsch, sondern es ist ganz klar, wer da musiziert. Es ist wirklich das Rad neu erfunden, aber es gibt minimale Rädchen, die gedreht werden. Und das macht einfach unglaublich Spaß. Und ich glaube, das hat auch dazu geholfen, dass die Band wirklich ja eine der größten Death-Metal-Bands mittlerweile ist.
Und ich mag die Balladen sehr gerne.
Ja, die Balladen sind wunderschön, ja. Und die Dubstep-Einlagen sind auch sehr gelungen. Nein, keine Sorge, gibt es natürlich nicht. Ist ein reinrassiges Cannibal Corpse-Album. Bocktierisch, und haben auch einen neuen Gitarristen an Bord. Ist kein neues Gesicht. Der hat über Jahre jetzt auch die Alben immer gemischt. Das ist der Eric Rutan. Also bringt noch mal ein bisschen frischen Wind rein. Ist auch bekannt von Hate Eternal und Morbid Angel. Also der weiß, was er da macht. Auf jeden Fall ein Album, das ganz viel Spaß macht. Und dann wiederum was ganz anderes. Am 21. Mai wird Vola das neue Album veröffentlichen. Witness heißt es. Sind Dänen. Und die habe ich auch schon einmal erwähnt, weil die einen neuen Song rausgebracht haben, der mein Lieblingssong war in dem Moment. Da freue ich mich sehr drauf, weil es absolut einzigartig ist, was die auch machen, finde ich. Man erkennt sofort, wer da musiziert. Es ist moderner Prog, kann man schon sagen. Auch mit Djent-Einfluss. Aber hat auch wirklich, wie soll ich sagen, viel Melodie, ganz viel Gefühl. Und mit Asgard, ein Sänger, den man wirklich auch aus Tausenden erkennt, glaube ich. Ganz tolle Band. Auf das Album freue ich mich sehr. So sieht's aus. Ein bisschen Ausblick könnte ich noch geben, auf welche Alben ich mich so
Jahr
noch freue.
Du haust gerade richtig raus. Also es war ein bisschen spärlich, was du hier so mitgebracht hast, mit nur 4 Alben und 3 Songs und so, ne? Aber jetzt kommt's richtig.
Ja. Wie das so ist, ne? Ab dem 2. Quartal werden auch einfach mehr veröffentlicht, ne?
Ich fürchte, bei mir ist so im 1. da sind die ganzen Highlights schon gewesen und jetzt kommt nicht mehr so viel, aber wir werden sehen. Mhm. Was kommt denn noch?
Also, es kommt auf jeden Fall noch, das ist ganz sicher, weil sie schon aufgenommen haben, ein neues Between the Burn and Me Album. Die haben am 24.12. einen Post gemacht auf Facebook, dass alles im Kasten ist. Also, ich gehe davon aus, dass es wirklich im Laufe des Jahres kommt. Definitiv wird auch was kommen von Meshuggah. Die haben ja auch verlauten lassen jetzt, dass sie im Studio sind. Und ich freue mich sehr, dass auch der Frederick Thordendahl wieder zurück ist, der langjährige Gitarrist. Und der Per Nielsen, der den ersetzt hat, ist jetzt, wie sie gesagt haben, wieder in die Wildnis entsendet worden. Und das ist der Gitarrist von Scar Symmetry und der wird da wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen was machen, da freue ich mich auch drauf. Aber das ist jetzt noch alles Zukunftsmusik, da weiß ich überhaupt noch nichts von. Aber auf jeden Fall wird ein neues Meshuggah-Album kommen. Und das wird natürlich alles dagewesen in den Schatten stellen, ist natürlich klar, ne? Und Fragezeichen ist natürlich ein neues Fear Factory-Album. Es sollte ja im März kommen, ne? Ich glaube, das klappt nicht mehr.
Wird eng, aber vielleicht, wenn wir fertig sind mit Aufnehmen, zack, da ist es. So Gojira-Style.
Das könnte sein, ja.
Da gab es doch mal eine relativ große Band, ich weiß nicht mehr, wer das war, die von jetzt auf gleich ein neues Album veröffentlicht haben, ohne dass sie was angekündigt haben.
Ja,
war das nicht Avenged Sevenfold?
Geil.
Ja, kann sein.
Also wirklich irgendwie Donnerstag hieß es, ja, ich habe gehört, Avenged Sevenfold bringen was Neues morgen raus und dann am nächsten Tag stand es plötzlich in den Plattenregalen. Das war also super geile Aktion.
Das wäre natürlich cool, wenn die auch sowas bringen würden, ne?
Ja, ich glaube, das war zu The Stage. Bin mir aber nicht mehr sicher.
Frage an euch. Es ist ja jetzt angekündigt hier Bodom After Midnight, die EP, wo noch die Gitarre und ich glaube der Gesang von Alexi Laiho drauf ist. Ist das was, wo ihr euch drauf freut?
Tja.
Ich habe gemischte Gefühle.
Gemischte Gefühle habe ich auch. Gefühle. Also auf der einen Seite freue ich mich natürlich, weil man Alexi Laiho noch mal hört, aber ich fürchte das auch, weil man Alexi Laiho das letzte Mal hört. Und wenn sich das irgendwie manifestiert, dann hat das Ganze irgendwie nochmal ein kräftigeres Ende, als es jetzt schon hat. Ich kann das schwer beschreiben. Ich habe in den Song reingehört, aber die Gefühle, die konnte ich nicht wirklich zum Ausdruck bringen, als ich den Song gehört habe. Und ja, man wird dann nichts Neues mehr von Alexi Laiho hören, was ich persönlich unheimlich schade finde. Und in dem Sinne kann ich deine gemischten Gefühle sehr, sehr gut verstehen.
Hm. Ich finde auch komisch, also ich sag mal, vielleicht wäre es ein bisschen anders, wenn es eine Children of Bodom EP wäre. Aber so ist es so der Start eines neuen Projektes, das damit wahrscheinlich auch gleich wieder vorbei ist. Oder man weiß ja nicht, ob die anderen dann mit diesem Projekt weitermachen wollen. Ich kann es mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, weil es ohne Alexi wenig Sinn macht aus meiner Sicht. Von daher ist es dann so, ja, Bodom After Midnight, hier eine EP, hallo, und dann sind wir auch schon wieder weg. Das ist einfach von vorne bis hinten so ein bisschen seltsam.
Mhm. Unbefriedigend.
Ja, einerseits unbefriedigend. Es ist auch, finde ich, auch ein bisschen gemischte Gefühle, weil einerseits ist es so ein bisschen Ausschlachten auch, ne? So, den Namen nochmal, irgendwie nochmal alles, irgendwie nochmal Geld generieren, wo geht. Aber andererseits ist es auch ein schönes Vermächtnis, was da nochmal hinterlassen wird. Hier, das sind die letzten Aufnahmen. Es ist beides irgendwie in mir. Also, ja, weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das finde. Aber das sollen ja, ist ja irgendwie nur ein, wie war das? Ist das nicht nur ein neuer Song und sonst Coversongs oder so? Oder zwei und zwei? Zwei neue, zwei Coversongs. Auf jeden Fall sind auch ein paar Coversongs auf dieser EP.
Okay. Na gut. Marcel, dein Ausblick.
Ja, mein Ausblick auf Q2, der...
Er hat es auch gesagt.
auf Quartal 2 ist natürlich auch bespickt mit den Balladen von Cannibal Corpse und mit The Offspring. Auf das Album freue ich mich tierisch. Das ist auch wirklich ziemlich cool geworden. Und wie gesagt, wir nehmen jetzt am 31. März auf und übermorgen, also am ersten Erscheinungstag des neuen Trimesters, erscheint Berlin. Berlin ist das neue Album von Hämatom. Die Jungs, die gehen natürlich ursprünglich eher in die neue deutsche Härte-Richtung und wurde dann so ein bisschen aufmerksam, als sie ein Akustikalbum prognostiziert haben, auf dem Bläser und Streicher zu hören sind und wo es konzeptionell um das Berlin der 1920er Jahre geht. Und damals, direkt nach der spanischen Grippe, ähnlich wie jetzt, gab es natürlich einen absoluten Exzess in der heutigen Hauptstadt, wo die Leute dann sehr auf dieses verruchte und dieses sündige Berlins eben abgefahren sind. Und das versuchen die Jungs von Hämatom auch zu intonieren, was ihnen auch sehr gelungen ist. Also das ist auch ein sehr abwechslungsreiches und atmosphärisches Album geworden. Es ist überhaupt nicht mit den vorherigen Hämatom-Alben zu vergleichen, sondern wirklich ein sehr, sehr gelungenes Experiment. Ich habe auch mit Ost, einem Hämatom-Mitglied, ein Interview geführt, was ich auch sehr, sehr interessant fand, wo er dann auch so diesen Ausblick gegeben hat, wie es nach der Corona-Pandemie auch im Vergleich zu der Situation vor 100 Jahren eben sein könnte. Des Weiteren ist, glaube ich, für alle Menschen, die auch nur ansatzweise härtere Musik hören, der 18. Juni ein absoluter Feiertag, wenn Halloween ihr neues Album herausbringen mit dem schlicht und einfach betitelten Namen Halloween. Und die erste Single, die man gehört hat, Skyfall, ist schon ein unheimlich toller Song, der sofort ins Ohr geht, der richtig Bock macht. Und man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie sich diese drei Sänger-Kombo, jetzt bestehend aus Michael Kiske, Kai Hansen und Andy Derris, dann zusammenpacken und wie sie dann versuchen, auch vielleicht in die alten Keeper-Richtungen zu gehen. Also das ist wirklich ein Album, das sprüht quasi vor diesem Keeper-Spirit von damals, auch mit Longtracks, mit dem Artwork, wo natürlich dann auch der Kapuzenmann drauf ist. Auch ein sehr, sehr schönes Artwork wurde da veröffentlicht. Und Ich weiß allerdings nicht genau, wann das Album herauskommt, aber Gwar wollen auch was Neues herausbringen. Also die Monster, die mit Sperma, Blut und Gedärmen die ersten Reihen auf Live-Konzerten verschönern. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie es wird. Die letzten Alben haben mir auch wieder gut gefallen. Insofern darf man auch gespannt sein, was die Jungs da aus den Staaten fabrizieren. Und
ja, Halloween wäre nochmal Stichwort, auf unseren Diskografie-Check hinzuweisen, wo du, Tobi und Rüdiger die Alben einmal alle unter die Lupe genommen habt, alle 15 Stück.
Das waren 15. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Es waren auf jeden Fall ein paar mehr.
Die selbstbetitelte Alben sind ja immer so was Bedeutsames. Ist da bei Halloween auch eine größere Bedeutung hinter?
Absolut, da wird mir jeder zustimmen. Die Kürbisse, die sind wieder vereint. Es sind 7 an der Zahl, die jetzt wieder zusammen musizieren. Noch nie gab es bei Halloween wirklich 2, geschweige denn 3 Sänger. Und allein, wenn man Michael Weikert wieder mit Michael Kiske, wenn man Kai Hansen wieder mit Markus Großkopf hört und wenn man sich einfach mal vergewissert, dass Halloween wieder beisammen sind. Also diesen Pumpkins United Spirit auch wieder auf Scheibe projiziert. Ich freue mich da tierisch auf die Scheibe. Das wird jetzt schon für mich ein absolutes Highlight des eigentlich noch jungen Jahres 2021. Insofern darf man sich sehr auf Quartal 2 freuen.
Was gibt's noch?
Was gibt's noch auf das komplette Jahr gesehen? Ja, einer meiner Lieblings-Thrash-Metal-Bands namens Overkill, die haben was Neues angekündigt. Genauso wie Exodus mit Persona non grata. Ein sehr, sehr cooler Albumtitel. Zudem gab es auch in der letzten Woche einen Snippet auf Facebook von Flotsam & Jetsam. Und die Jungs von Brainstorm, eigentlich auch ein Garant für sehr, sehr geile Alben, haben auch was Neues angekündigt. Zudem darf man sehr gespannt sein, wie das Projekt von KK Downing, von ehemals Priest, sich verhalten wird. Der hat mit Tim Ripper Owens natürlich einen alten Judas Priest Sänger in seinen Reihen und das Debütalbum soll in diesem Jahr veröffentlicht werden. Und zudem, ja, jetzt wird wahrscheinlich auch Jakob große Augen machen, wird Devin Townsend mit The Puzzle was Neues veröffentlichen.
Ist das so?
Das ist so, ja. Mhm. Und ich bin sehr gespannt auf die neue Megadeth. Der Titel soll heißen The Sick, The Dying and The Dead. Und zwischen The Dying and The Dead gibt es wieder 3 Punkte. Das heißt, wie bei den ersten Alben, alles bis zu Rust in Peace, gab es ja Songtitel mit immer 3 Punkten in Megadeth-Alben. Von daher bin ich auch sehr gespannt, ob es wieder so ein bisschen in die Ende 80er-Richtung geht, was der gute Dave Mustaine da von sich gibt. Ja, und SPV hat angekündigt, eine neue Running Wild ist auf jeden Fall in der Mache und die soll auch so im Spätsommer, Frühherbst erscheinen. Also sehr, sehr viel Traditionelles soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Das Jahr, das kann eigentlich nur geil werden mit Halloween, mit Brainstorm, mit Flotsam & Jetsam, mit Roland Kaiser, mit Megadeth und ja, man darf gespannt sein. Meine liebe Pia, wie sieht's denn bei dir aus? Auf was freust du dich denn?
Ja, wenn du gerade sagst, das Jahr bringt noch viel. Das Jahr hat für mich ja schon ganz schön viel gebracht. Aber es gibt so ein paar Dinge, auf die ich mich auch sehr, sehr freue. Ich habe ja schon erwähnt, das neue Ghost Iris Album Comatose. Und ich freue mich natürlich auch auf Fortitude von Gojira, das am 30.04. rauskommt. Ein anderes Album, zu dem aber auch noch eine schöne Podcast-Folge kommt, ist das Hyperactive-Album von One Morning Left. Das erscheint im Mai, Ende Mai, glaube ich. Müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken. Ja, das sind so die 3 Alben, auf die ich mich im kommenden Trimester sehr freue. Ansonsten noch mit unbestimmtem Erscheinungsdatum. Eskimo Callboy werden ein Album veröffentlichen. Das wird das erste mit Nico Salach, dem neuen Clean Vocalist. Und auch da bin ich sehr gespannt drauf. Und wo ich mich wirklich, 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 wirklich sehr drauf freue. Und das könnte tatsächlich noch Konkurrenz für mein Album des Jahres bedeuten. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das neue Album von We Came as Romans. Es ist das erste Album, das sie ohne den verstorbenen Sänger Kyle Pavone veröffentlichen. Und sie haben 2019 schon eine Doppelsingle veröffentlicht, wo sie eben ja auch diesen Tod ein bisschen verarbeiten, sage ich mal. Und die ist sehr krass. Und einmal verleiht der Song Carry the Weight diesem Verlustschmerz-Ausdruck. Also es ist wirklich eine traurige, aggressive, brutale Nummer. Und auf der anderen Seite, der andere Song, der da drauf ist, From the First Note. Es ist ein sehr liebevoller Song, der so die Erinnerung an Kyle Pavone wachhält, aufblühen lässt. Ich weiß es nicht. Sie haben, glaube ich, auch eine Vocal Line von ihm da noch mit in den Hintergrund gepackt. Also From the First Note. Das ist auch so ein bisschen ein Zitat von einem Song vom Debütalbum To Plant a Seed. Ich glaube sogar aus dem Song To Plant a Seed. Und ja, wunderschön. Und diese Kombination, wenn die aufs Album bringen, wird das schon mal ziemlich gut. Und Cold Like War, das letzte Album, das sie rausgebracht haben, war großartig. Das war mein Album des Jahres 2017. Und 2017 sind viele, viele, viele gute Alben erschienen. Das heißt, das ist schon mal eine Top-Leistung. Und ja, wenn sie das wiederholen oder sogar toppen können, dann werden die sich noch ganz nach oben katapultieren. Also sie haben auf jeden Fall das Potenzial dazu. Worauf ich mich auch sehr freue, We Came as Romans geben ein Livestream-Konzert anlässlich des 10-jährigen Geburtstags ihres Debütalbums To Plant a Seed. Und sie werden dieses Album von vorne bis hinten durchspielen. Und ich hatte mal so geguckt, was da für Songs drauf sind. Und ja, klasse. Also deren Debütalbum war richtig gut. Und es ist immer schön, so Alben in voller Länge mal live zu sehen, zu hören, weil dann ja doch die Songs, die eigentlich nie so richtig den Weg in so eine Setlist gefunden haben, auch gespielt werden. Deswegen bin ich da sehr gespannt, mit einem weinenden Auge, weil dieser Stream um, ich glaube, 2 Uhr nachts deutscher Zeit übertragen wird. Das ist in den USA dann wahrscheinlich eine wesentlich erträglichere Zeit. Und ja, den letzten Livestream, den ich mir angeschaut habe, konnte ich wirklich live sehen, als die Band auf der Bühne stand. Das hat nochmal so ein anderes Feeling gegeben und ich habe es mit einer Freundin zusammen geguckt. Sie war mir praktisch via Skype auf dem iPad zugeschaltet und somit hatte das schon so ein bisschen ein Feeling, so ein bisschen Eskapismus war damit möglich. Also das hat schon richtig, richtig Spaß gemacht. Das war schon was anderes, das hätte ich auch nicht gedacht, als wenn man sich praktisch den Stream später anguckt oder eine DVD einschmeißt. Insofern liebäugle ich mit dem Gedanken, nachts aufzustehen, aber ich werde es wahrscheinlich nicht tun. Aber genau, da freue ich mich auch sehr drauf.
Jakob, hast du denn schon in den letzten 12, 13 Monaten dir mal einen Stream angeschaut?
Seit letztem Jahr, meinst du?
Als Ausgleich zu einem richtigen Konzert.
Also, das Euroblast hat einen Stream gemacht. Das war aber nicht live. Also, es war live moderiert, sag ich mal. Aber die Bands haben das schon vorab aufgenommen. War aber trotzdem ganz cool. Und was habe ich da sonst? Ich habe ein bisschen geliebäugelt mit einem Stream von Between the Buried and Me, den sie jetzt angekündigt hatten und gemacht haben. Dann sie die letzten beiden Alben waren ja zwei Teile. Automata 1 und 2. Gespielt, aber es war dann nur auf Twitch und da musste erstmal. Ach, nee. Und tatsächlich aber habe ich einen Scooter-Stream gesehen. Ja, ja. Yeah. Das war echt noch vor März letzten Jahres, glaube ich. Ja.
Schön.
Wenn man sich auf was verlassen kann, dann HP.
Genau. Marcel, hast du dir was angeguckt?
Ja, ich habe mir letztes Jahr, ich glaube, das müsste im April gewesen sein, The Night Flood Orchestra aus Schweden, aus Helsingborg angeguckt, aus dem Tivoli. Und das war so gesehen der erste Livestream, den ich mir überhaupt angeschaut habe. War eine sehr merkwürdige Situation, da eben kein Publikum anwesend war. Die Band an für sich, die hat so Bock gemacht und die hat auch so Bock gehabt, die neuen Songs von dem Aromantics-Album live zu spielen. Aber man hat halt auch gemerkt, dass sie so ein bisschen ratlos wirkte, weil kein Feedback seitens eines nicht vorhandenen Publikums kam. Trotzdem waren die Songs toll, der Livestream war in Ordnung, aber der komplette Auftritt dann, glaube ich, nach 80 Minuten, in Anführungszeichen, schon vorbei. Aber klar, wenn du dann keine Zeit zwischen den Songs hast, die normalerweise mit Ansagen oder mit Publikumsreaktionen dann vergeht, dann wird solch ein Auftritt natürlich auch das Minimalste dann begrenzt. Also die haben sich dann beispielsweise zum vorletzten Song noch ein bisschen Sekt eingegossen. Die haben auch ihr neues Getränk so ein bisschen beworben, was ich auch ganz lustig fand. Und ja, Speed ist halt einfach eine super sympathische Socke, auch ein begnadeter Frontmann, der hat halt sein bestmöglichstes versucht, so ein bisschen Stimmung hervorzuheben, hat er auch geschafft, aber er setzt meines Erachtens nie und nimmer eine Live-Darbietung eines entsprechenden Künstlers.
Das stimmt. Ich habe mir auch außer dem NSOK-Stream noch einen angeguckt von The Number Zero. Die haben auf YouTube ein Konzert live übertragen und was da eben ganz cool war, den habe ich alleine geguckt, also jetzt nicht mit iPad, mit irgendwem zugeschaltet. Da gab es eben diese Kommentarfunktion beziehungsweise so eine Art Chatfunktion. Und wenn die Band dann irgendwie so zum Klatschen animiert hat oder auch so, also die haben so mit dem Publikum quasi interagiert und gesagt haben, hebt mal die Hände und sowas, dann haben das die Leute alle mit Emojis im Chat gemacht. Und das war dann irgendwie so ganz witzig, dass du eben wusstest, hey, hier sind tatsächlich noch andere, die sich das mit mir zusammen angucken. Also man hat wirklich so zumindest als Zuschauerin eine kleine Publikumsatmosphäre gehabt. Das war ganz nett.
Und das Bier ist zu Hause nicht so teuer.
Das stimmt.
Muss kein Schlange stehen auf Toilette.
Ja, du kannst den Stream mit. Na, egal.
Ja, das geht. Ja, stimmt.
Okay. Sind wir durch mit dem ersten Trimester des Jahres 2021, oder?
Ich denke, ja.
Bleibt uns noch zu sagen, was unser aktueller Lieblingssong ist, Marcel.
Mein aktueller Lieblingssong ist vom Death Cult Armageddon Album von Dimmu Borgir und heißt Vrenda's Bird. Und eine sehr, sehr geile Melodie, ein überwiegend schneller Song. Aber trotzdem geil. Macht Spaß. Deiner?
Meiner? Ich habe ja eingangs schon gesagt, ich habe gerade eine Lead-Gitarrenphase. Das heißt, mich fixen gerade Bands an, die ja schöne Gitarrenriffs haben. Und ich habe jetzt die Band Lorna Shore für mich entdeckt. Das ist eine Deathcore-Band und ich finde den Song Death Portrait großartig. Bin aber auch so ein bisschen zwiegespalten, denn die Leadgitarre bei Lorna Shore, die würde auch super in den Power Metal passen. Also es ist so richtig schön hohe Töne, die sie spielt, und gerade bei Death Portrait kommt sie so fanfarenartig rein und irgendwie macht mich das komplett fertig. Aber ich muss den Song trotzdem immer wieder hören. Jakob, was ist es bei dir?
Ich habe einen Klassiker, wo ich jetzt so viel Liquid Tension Experiment und Dream Theater erwähnt habe, habe ich auf immer irgendwie so einen Ohrwurm von Under a Glass Moon von Dream Theater bekommen. Den höre ich mir wirklich seit ein paar Tagen immer wieder an. Geile, schöner Song.
Ja. Mhm. Ja. Kriegen wir noch ein bisschen Retro-Feeling in unsere brandaktuelle 2021-Folge rein.
Das stimmt.
Ja, schön.
Und ich freue mich auch schon auf die nächste Trimesterfolge, wenn ich endlich weiß, wie das Halloween-Album klingt.
Oh ja, da sind wir eine ganze Ecke bereichert worden mit noch mehr großartiger Musik. Und ja, bis dahin kommen auch noch so ein paar schöne Sachen von uns. Also bleibt gespannt, abonniert uns am besten, damit ihr nichts verpasst. Und ja, schön, dass ihr zugehört habt und wir hören uns oder ihr hört uns. Bis zum nächsten Mal.
Auf bald. Ciao. Tschüss.
Tschüss.